Er fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und es soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen. Von En-Gedi bis nach En-Eglaim wird man die Netze zum Trocknen aufspannen. Denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinen Ufern auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken. Und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Wann immer ich über diesen Text stolper oder er mir begegnet, merke ich, wie er meine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart mehr und mehr wachruft. Wir hören in dieser Vision davon, dass Gott verspricht, dass er seine Menschen nicht vergessen hat. Wir hören vom Tempel, dem Ort der Gegenwart Gottes unter den Menschen. Es ist nicht einfach nur ein Gebäude, sondern wirklich der Ort, wo Menschen Gott begegnen und von dem Leben ausgeht. Dieser Strom, der als kleines Rinnsal unterm Tempel, unterm Altar beginnt, wird Stück für Stück tiefer und verändert seine Umgebung. Der sichtbare Segen dessen, was passiert, wenn der Strom in das Land fließt und sogar Totes wieder lebendig macht, Nahrung und Heilung gibt. Und ich möchte euch heute einladen, dass ihr hinhört, dass ihr euch mit anstecken lasst von dieser Sehnsucht, von diesem Bild, was dort gezeichnet wird. Dieser Text ist geschrieben in einer Zeit, größer und größer und weiter. Ja, ich habe mal geguckt, ungefähr die Ellenanzahl, das sind ungefähr immer 500 Meter Schritte. Also 500 Meter vorm Tempel ist das Wasser knöcheltief. Weitere 500 Meter ist es knietief, dann hüfttief und nach 2 Kilometern muss Ezekiel durchschwimmen. Und Ezekiel steht da und sieht diese Vision, wie dieser Strom aus dem Tempel alles verändert. Wir gehen da gleich nochmal weiter rein. Ich möchte aber erst in den hinteren Teil nochmal gehen, in den zweiten Teil von dem Text, wo wir sehen, wie Gottes Gegenwart beginnt, das Land zu verändern. Nochmal ab Vers 8. Und er sprach zu mir: Dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen, von En-Gedi bis nach En-Eglaim wird man die Netze zum Trocknen aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und die Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinen Ufern auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen und ihre Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Und ich finde es einfach beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ihr mal gegoogelt habt, wie das Tote Meer aussieht, aber da ist nichts. Das Tote Meer ist wirklich tot. Ich hab mal nachgeschaut. In diesem Wasser gibt es ein paar ganz wenige Bakterien und Pilze, die in dieser absurden Umgebung überleben können, aber ansonsten nichts. Ich weiß nicht, wie es zu Ezekiels Zeiten war, aber heute liegt der Salzgehalt bei etwa 30-34%. Für alle, die unsere Küsten kennen, die Nordsee liegt bei ungefähr 3%. Die Ostsee sogar nur bei 0,3 bis 1,8. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal Meerwasser geschluckt habt. Also ich bin ja in der Ostsee aufgewachsen und ich finde das Wasser schon widerlich. Die Vorstellung, Wasser mit 30% Salzgehalt zu schlucken, ist schon echt absurd. Und ich habe auch gelesen, dass es eben lebensgefährlich sein kann für uns Menschen, davon einen Schluck Wasser zu trinken. Eine unfassbar lebensfeindliche Umgebung. Und Hesekiel bekommt gezeigt, wie der Strom Gottes in dieses absolut tote Gewässer fließt und es wieder lebendig wird. Wie Menschen dort ihren Lebensunterhalt verdienen, eine absolut, ja, für uns heute unvorstellbar lebensfeindliche Umgebung, die wird so lebendig, dass Menschen dort arbeiten, dass sie fischen, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen, dass die Menschen mit Fisch und mit Nahrung versorgt werden, weil der Strom Gottes dieses Meer wieder lebendig machen wird. Und dann geht er weiter an diesem Strom, ja, Hesekiel mit diesem Engel, und sieht Bäume an einem Ufer stehen, die jeden Monat Früchte tragen. Jeden Monat. Und deren Blätter als Medizin wirksam sind, weil sie am Strom Gottes stehen, weil dieses Wasser aus dem Tempel sie nährt. Und hier bekommen wir einen Einblick auf etwas, was wir am Ende der Bibel auch sehen, was wir sehen werden, wenn wir einmal wirklich in der Ewigkeit sind bei Jesus. Ja, wo Johannes eben berichtet, dass er im Prinzip das gleiche Bild sieht in der Offenbarung in 22. Und er zeigte mir einen Strom lebendiges Wasser, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Und jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Also es ist nicht nur was Hesekiel irgendwann mal im Exil gesehen hat, sondern das ist wirklich das, was Gott tun wird. Leben schenken durch den Strom aus seinem Tempel. Das Wasser hat Auswirkungen. Totes wird lebendig. Orte, die lebensfeindlich sind, werden lebendig. Es wird keinen Hunger und keine Krankheit geben, weil genug Nahrung und Arznei zur Verfügung steht. Dieser Strom ist nicht einfach nur Wasser, es ist Wasser des Lebens, es ist Segen aus Gottes Gegenwart, der alles verändert. Und mit dieser Vision davon, dass wir Heilung erleben werden, dass die Welt verändert wird, dass Todes lebendig wird, wollen wir weitergehen an den ersten Teil nochmal des Textes und uns diesen Strom nochmal angucken. Und der Strom beginnt als Quelle am Altar. Das ist der Ort, an dem die Opfer gebracht werden, wo Gott angebetet wird, wo die Menschen Gottes Gegenwart gesucht haben. Von dort fließt das Wasser des Lebens, was alles verändert. Ich möchte was mit euch teilen, was zu diesem Text aus dem Buch Ignite Your Soul von Mindy Kaligwire. Die haben wir im Februar auf dem Willow Creek Kongress gehört und in ihrem Buch hat sie ein Konzept von Dallas Willard beschrieben, der ja darüber spricht, wie wir immer tiefer in die Beziehung zu Jesus gehen und wie uns das verändert, aber wie es eben auch Auswirkungen auf das Drumherum hat. Wie Gott uns tiefer, immer tiefer in seine Liebe und sein Vertrauen führen möchte. Und ich habe gedacht so beim Vorbereiten, okay, das passt irgendwie auch zu diesem Strom, ja, wo Hesekiel immer tiefer in den Strom Gottes eintritt und am Ende sieht, wie die Welt verändert wird, wie Gott handelt und alles wieder lebendig macht. Hesekiel wird ja nicht einfach nur an diesen Strom geführt, der aus dem Tempel fließt, sondern er soll immer hindurchgehen. Ja, 500 Meter und dann sagt er, ja, geh da durch und dann ist das Wasser knöcheltief. Und vielleicht ist es wie, wenn wir erste Schritte im Glauben gehen, wenn wir angefangen haben, okay, an der Sache mit Gott ist was dran. Wir spüren die Erfrischung, wie das Wasser fließt, wir erleben, wie sich Dinge verändern, bekommen vielleicht auch neue Denkimpulse und Ideen, begegnen neuen Menschen, Verhaltensweisen, Gedanken. Dallas Willard nennt es Surrender, aufgeben. Wenn wir unreif im Glauben sind und noch ganz am Anfang stehen, sieht vieles, was für Christen, die schon länger unterwegs sind, normal scheint, was für Gott normal ist, erstmal ein bisschen seltsam aus, ein bisschen unlogisch, unverständlich. Wir verstehen nicht, warum tun die diese Sachen, wie bringt das das Reich Gottes voran, was soll denn das alles? Und auch im Gebet sind wir vielleicht manchmal eher noch so ein bisschen in diesem, okay, irgendwie gehen mir jetzt die Ideen aus. Gut, bete ich mal, vielleicht kann Gott mir ja helfen. Oder wir erkennen vielleicht sogar auch schon Dinge, die in unserem Leben nicht ganz so rund laufen, die wir vielleicht verändern müssen. Aber diskutieren darüber. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das früher gemacht, ich mache das sogar heute manchmal noch. Ich diskutiere darüber, wenn Gott mir irgendwas zeigt, so, meinst du das jetzt wirklich so? Soll ich das wirklich machen? Ist das notwendig? Anstatt zu vertrauen, dass Gott schon weiß, was er will und was er tut. Gleichzeitig habe ich aber auch immer wieder die Erfahrung gemacht, es bringt wenig zu diskutieren, weil Gott ist eben Gott, der ist größer als das, was ich sehen kann. Der weiß, welche Dinge ich vielleicht bei mir ändern soll, auch wenn es unbequem ist. Und irgendwann geben wir eben auf und beugen uns seinem Willen so ein bisschen. Ja gut, bringt ja nichts. Ne, versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass das auch sehr normal ist, dass wir das immer wieder erleben, dass es vielleicht am Anfang noch häufiger ist, wo wir noch mehr Dinge ändern müssten und noch nicht erlebt haben, wie Gott uns auch positiv verändert und es besser weiß. Weil wir einfach noch dabei sind zu lernen, was es heißt, Jünger zu sein, Jesus zu folgen. Aber wir haben eben die Füße schon im Wasser. Wir gehen Schritt für Schritt voran und lernen, Gott zu vertrauen und lernen, dass Gott uns immer tiefer führt. So wie Hesekiel auch tiefer geführt wird. Sie gehen weiter den Strom herab, weitere 500 Meter und Hesekiel geht durch und steht bis zu den Knien im Wasser. Und so wie dieser Strom verändert sich auch unser Leben mit Jesus immer wieder. Unser Glaube wird tiefer, wir gehen tiefer rein. Wir verstehen immer besser, was in unserem Leben und in unserer Welt von Gott her gesehen vielleicht besser wäre es als das, was wir bisher getan haben. Wir lernen Gott besser kennen, ihn tiefer kennen, vertrauen ihm mehr, lieben ihn mehr. Wir fangen an, vielleicht auch bewusst Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch ungewohnt sind, weil sie anders sind als das, was wir von uns aus immer gemacht hätten. Aber wir haben verstanden, was Gott mir zeigt, ist richtig und er möchte, dass ich diesen Weg gehe, auch wenn es sich ungewohnt anfühlt. Wir gehen vielleicht erste Schritte in der Mitarbeit, in der Gemeinde, beginnen an Verhaltensweisen zu arbeiten, an Ansichten, von denen uns klar wird, okay, von der Bibel her ist es nicht okay, wie ich es jetzt denke, sondern ich muss mich da Gott unterordnen. Wir beginnen vielleicht sogar für Menschen zu beten, die gegen uns sind und die uns Unrecht zu tun. Das ist schwer. Das ist nichts, was uns natürlich leicht fällt, für Menschen zu beten, die gegen uns schießen. Aber auch in dieser Stufe fangen wir an, vielleicht für diese Menschen zu beten, weil wir wissen, dass Gott uns dazu auffordert. Willard nennt das Abandonment Hingabe, bewusste Hingabe, bewusste Entscheidung treffen, uns Gott zunehmend unterzuordnen, ihm zu vertrauen. Nicht mehr nur zähneknirschend wie am Anfang. Wir lernen, dass es nicht der leichteste Weg ist, aber immer der beste, das zu tun, was Gott möchte. Und werden dadurch einfach tiefer zu ihm geführt, tiefer in Gottes Gegenwart gezogen. Und auch Hesekiel wird weitergeführt. Und jetzt ist das Wasser schon hüfttief. Und wenn man bis zur Hüfte im Wasser steht, ist man schon echt pitschenass. Gerade wenn man vielleicht nicht vorhatte, schwimmen zu gehen, wenn man bis zur Hüfte ins Wasser geht, also bei mir ist dann der Punkt, wo ich sage, ach, jetzt ist auch egal, eigentlich kann ich auch ganz reinspringen. Dazu kommen wir auch gleich noch. Aber ne, das ist so ein Punkt, wo man wirklich schon tief im Wasser steht, nass ist und erlebt, wie dieser Fluss fließt, wie man mitgerissen wird. Aber gleichzeitig hat man auf einmal auch wieder mehr Sicherheit. Wenn man nur bis zu den Knien im Wasser ist, dann kommt eine komische Bewegung, man stolpert und so weiter. Wenn man bis zur Hüfte im Wasser ist, steht man ja schon wieder recht stabil. Weil das Wasser einen stützt, wenn man nicht mehr so leicht von jeder Mini-Bewegung oder von einem Stein aus dem Konzept gebracht wird. Und das ist diese dritte Ebene, die Willard eben als Contentment, Zufriedenheit bezeichnet. Der Punkt, an dem wir verankert sind in Gottes Liebe und Gegenwart. Indem wir verstanden haben, egal welche Herausforderungen und Stürme auf uns warten, Gott ist da, Gott liebt uns. Unabhängig davon, ob alles rund läuft oder Menschen uns mögen. Ob wir viel um die Ohren haben, motiviert Gottes Reich weiterbauen oder gerade einfach nur existieren können. Wir wissen, wir sind gehalten von Gott. Ich bin gehalten von Gott und deshalb ist mein Leben gut. Gleichzeitig ist das aber auch ein Punkt in unserem Leben, im Glauben, wo wir anfangen, Gottes Gegenwart noch mehr zu suchen. Wie ich sagte, ich bin eh schon nass, eigentlich könnte ich ja auch ganz reinspringen. Wir wollen Gott besser kennenlernen, ihn mehr erleben, ihm mehr begegnen. Uns in diesen Strom fallen lassen. Und werden von Gott auch weitergeführt in die Tiefe. Hesekiel geht nochmal 500 Meter weiter und der Strom ist so tief, dass er durchschwimmen muss. Er kann nicht mehr stehen, er wird mitgerissen. Beziehungsweise er würde mitgerissen. Der Text verrät uns nicht, ob Hesekiel wirklich durchschwimmt oder nicht. Ja, aber Gottes Strom ist so tief, dass er uns mitreißen kann, dass er uns verändern kann. Dass er uns immer tiefer führt. Und in diesem Bereich, das ist Participation, Mitwirken. Wir sind bereit, Gottes Willen zu tun. Wir geben uns ganz rein in das, was Gott tut und will. Er lädt uns ein. Ich fand den Satz sehr schön in dem Buch. Genau das Gegenteil von dem, was wir oft den Kindern erzählen. Ne, wenn jemand sagt, springen, dann müssen wir nicht springen. Aber genau darum geht es hier. Wenn Gott sagt, springen. Wenn wir so tief drin sind in seinem Strom, sagt Gott, spring, und wir fragen nicht, wieso, sondern wir sagen, okay, alles klar, wie hoch und wohin. Wir geben uns ihm vollständig hin und vertrauen darauf, dass sein Plan sich erfüllen wird. Wir lassen uns von diesem Strom erfassen und können so von ihm dazu gebraucht werden, sein Reich, seine Vision weiterzutragen. Dazu beitragen, dass diese Vision Realität wird, dass Gottes Strom überall hinfließt und Leben schenkt. Gott lädt uns ein, tiefer, immer tiefer in seine Gegenwart zu gehen, uns ziehen zu lassen, ihm zu erlauben, in seiner Liebe und in seiner Vision zu leben und zu handeln und dafür zu sorgen, dass dieses Leben, was er uns schenkt, diese Heilung, die er uns schenkt, auch wenn wir sie nicht immer sehen, aber er schenkt uns diese Heilung, dass das Realität wird, dass Menschen dem begegnen können. Und was mir ganz wichtig ist, ich möchte hier nicht die einzelnen Ebenen gegeneinander ausspielen. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen wie, naja, du musst halt immer besser werden. Nein, darum geht es nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, es kann auch gut sein, dass Dinge in unserem Leben passieren, die uns wieder zurückwerfen, wo wir wieder anfangen, mit Gott zu diskutieren über Dinge, von denen wir eigentlich genau wissen, dass es Quatsch ist zu diskutieren, weil einfach unser Vertrauen durch Menschen, durch Begegnungen, durch Erlebnisse beschädigt wurde. Aber was mir wichtig ist, euch einzuladen und auch mich selber immer wieder daran zu erinnern, es geht darum, diese Sehnsucht zu haben, sich immer wieder vom Strom Gottes mitreißen zu lassen. Nicht stehen zu bleiben, ja. Wir sehen das auch in der Bibel. Das ist auch in der Bibel nicht, dass jemand, der zu Jesus gehört oder der glaubt, immer geradeaus läuft. Guckt euch die Psalmen an, die sind auch ein riesiges Tohuwabohu von Emotionen und Erlebnissen, von ich bin Gott ganz nah und bei ihm geborgen und sag mal Gott, wo bist du eigentlich und was soll der Blödsinn hier? Ja, und das geht quer durcheinander manchmal in einzelnen Psalmen. Ja, oder Petrus, im einen Moment steht er da, Jesus, du bist der Messias, du bist der Erlöser, Halleluja. Und im nächsten Moment sitzt er am Lagerfeuer, nö, von Jesus habe ich noch nie gehört. Ja, das kann immer mal wieder schwanken. Aber ich glaube, dass Gott uns ruft, diese Sehnsucht nie aus dem Blick zu verlieren und uns da hineinzugeben und zu sagen, okay, auch wenn ich gerade irgendwie es nicht fühle, ich möchte mich ausstrecken, tiefer in diesen Strom Gottes zu kommen und mich hineinfallen zu lassen. Ich möchte mich mitreißen lassen und darauf vertrauen, dass Gott Gott ist und weiß, was er tut. Weil Gottes Plan gut ist, wie wir das hier gesehen haben. Gottes Plan ist Leben, ist Heilung, ist Versorgung. Und ganz ehrlich, ich denke jedes Mal wieder, wenn ich den Text lese, was ist das für Wasser? Ich will dieses Wasser auch. Ich würde gerne tatsächlich buchstäblich einen Schluck von diesem Wasser trinken. Das muss Wahnsinn sein, so Gottes Gegenwart zu erleben. Gleichzeitig sagt uns die Bibel aber auch, dass wir diesen Strom erleben werden und dass wir ihn schon jetzt erleben können. Und da möchte ich jetzt die Brücke einfach wirklich auch schlagen ins Neue Testament. Wir müssen nicht einfach nur uns das durchlesen, auch klingt ja nett, wird eines Tages so sein, sondern wir können das erleben. Und im Neuen Testament sehen wir ganz viel davon. Ganz viele Stellen, die ihr da auch zum Teil vielleicht kennt, gerade wenn ihr länger unterwegs seid. Ne? Johannesevangelium in Johannes 4, 13 und 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ja, ewiges Leben, Wasser, das ewiges Leben gibt, eine Quelle sein. Oder in Johannes 7, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Bei Jesus ist dieses Wasser. Durch Jesus können wir in diesen Strom eintreten. Wir können ihm begegnen. Wir haben diesen Strom bekommen an Pfingsten, den Heiligen Geist. Ja, wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du den Heiligen Geist, dann erlebst, dann stehst du in diesem Strom und kannst auch immer tiefer dich reinziehen lassen. Und weitergeben von dem, was wir empfangen haben. Und da möchte ich euch wirklich einladen, dass wir wirklich, wirklich tiefer gehen und Gott suchen, seine Gegenwart suchen, um diesen Strom zu erleben. Ja, bei Hesekiel wird davon gesprochen, dass der Strom im Tempel losgeht. Ja, und wir können Jesus in Wahrheit und im Geist anbeten, weil er derjenige ist, von dem alles kommt. Und ich möchte dieses Bild vom Tempel tatsächlich noch ein Stück weiter treiben. Ich habe gerade schon gesagt, in Johannes 4 spricht Jesus davon, dass wir Gott in Wahrheit und im Geist anbeten. Und noch viel weiter finden wir bei Paulus einige Aussagen, die ich sehr herausfordernd finde auch, aber die eben auch zeigen, dass wir diesen Strom, den Heiligen Geist, das Leben, was wir durch Jesus haben, weitergeben können. In 1. Korinther 3 finden wir, 3, 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, wird Gott zerstören, denn ihr seid der Tempel. Denn der Tempel Gottes ist heilig, das seid ihr. Oder ein paar Seiten später in 1. Korinther 6. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leib. Und auch im Epheserbrief finden wir dieses Bild nochmal. Ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst und zu einem heiligen Tempel in dem Herrn wird. Wir sind als Gemeinde der Tempel Gottes. Wir sind der Ort der Gegenwart Gottes. Wir sind der Ort, an dem er lebt und regiert. Wir sind berufen, Menschen Zeugnis von der Liebe Gottes in seinem Handeln zu geben. Wir sind gerufen, ihnen vom Wasser des Lebens zu erzählen, für sie zu beten, ihnen zu helfen, ihnen geistliche Nahrung zu geben und manchmal vielleicht auch ganz praktisch, wie wir vorhin gehört haben. Und mir ist bewusst, dass das Bild ein bisschen schräg wird, weil die Quelle des Stroms ist Gott, ist Gottes Gegenwart. Aber gleichzeitig kann ich das auch nicht ändern, weil es um diese Sehnsucht geht, die für mich in diesen Bildern steckt. Um diese Sehnsucht, die sie wecken. Diese Sehnsucht, nicht einfach nur daneben zu stehen, sondern mich rufen zu lassen. Nicht nur ein bisschen mit den Füßen im Wasser zu planschen, sondern mich mitreißen lassen vom Strom. Zu erleben, wie Gott mich trägt. Bereit zu sein, was zu tun, was er möchte. Ja, wir sehen, dass Gott nicht komische Dinge tun will, sondern bei Hesekiel zeigt er, was er tun will. Er macht das tote Meer lebendig. Also ich kriege dieses Bild, wenn ich mir das vorstelle, das tote Meer, dieses Riesenloch mit Salzlake drin, macht er lebendig. Dort werden Fische sein, Menschen werden sich dort ernähren. Bäume, die 12-mal im Jahr Früchte tragen. Gott gibt im Übermaß. Es gibt keinen Hunger mehr. Alle sind versorgt, weil Gott versorgt. Bei Gott bekommen wir, was wir brauchen. Die Blätter werden als Arznei dienen. Gott schenkt Heilung, er will heilen, er will, dass Menschen gesund und ganz werden. Auch da, wo wir es vielleicht nicht erwarten. Also Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich erwarte jetzt nicht, dass an einem Baum irgendwie unbedingt Blätter wachsen, die heilen können. Der Strom Gottes schenkt Leben, hier und in Ewigkeit. Und ich sehne mich danach, wirklich in diesen Strom einzutreten, mich reinziehen zu lassen, Gott besser kennenzulernen, zu lernen, ihm so zu vertrauen, dass ich mich von ihm mitziehen lasse. Und dass ich dadurch vielleicht auch ein bisschen was an andere weitergeben kann. Und ich glaube, dass es eine Einladung ist von Gott, bewusst sich darauf einzulassen, in diesen Strom zu treten, tiefer zu gehen, sich tiefer ziehen zu lassen, sich mitreißen zu lassen, von dem Wasser zu trinken, was Gott uns gibt und ihn dadurch zu verherrlichen. Und ich lade euch ein, wir werden jetzt gleich einfach noch mal eine längere Zeit des Lobpreis haben. Und ich lade euch ein, wirklich bewusst diese Zeit zu nutzen. Gott mit Musik anbeten ist eine unfassbar gute Gelegenheit, sich bewusst in diesen Strom reinzustellen, weil wir durch Musik offen werden, offen dafür wahrzunehmen, dass Gott da ist. Und dann tiefer zu gehen. Ich lade euch ein, bringt eure Sehnsucht zu ihm. Bringt ihm auch eure Fragen und Zweifel und eure Diskussionen. Er möchte das hören und mit euch reden und euch tiefer führen in das Vertrauen in ihn. Ich sehne mich danach, dass Gott mich tiefer führt. Und Jesus, ich sehne mich danach, dass du diesen Hunger nach Tiefe in unsere Herzen ausgießt. Dass wir dich wirklich suchen, dass wir deine Gegenwart sehen, dass wir spüren, wenn du uns rufst in die Tiefe, in deine Tiefe, in die Nähe, in deine Gegenwart und dass wir erleben, wie Dinge, die in uns tot sind, lebendig werden, so wie das tote Meer. Und dass wir leben, wie dein Strom weiterfließt in diese Welt und diese Vision von der gesunden Welt, von der heilen Welt, von Leben und Überfluss Realität wird. Herr, komm und gieß jetzt deinen Heiligen Geist neu in unsere Herzen aus, dass wir wirklich in diesen Strom treten können. Amen.